Also, letzten Dienstag hatte ich eine Begegnung der anderen Art. Wir bekommen eine neue Telefonanlage zurzeit. Und von dieser Spezialfirma mit dem großen T. Die hatte einen Mitarbeiter angekündigt. Wie sich herausstellte, kam der von einem Subunternehmen. Das Subunternehmen hat seinen Sitz in der Nähe von Eisleben. Nun gut, er kam dann irgendwann. Und als er kam, stellte sich etwas heraus, was wir vorher nicht wussten. Für den Anschluss genügt nämlich nicht die Anlage in unserem Stockwerk hier, obwohl es da auch genügend Drähte gibt, die er sich hätte aussuchen können, sondern er muss dann die Zentralanlage im Keller heran. Nun, ich rief sofort den Zentralhausmeister an, weil der Zentralhausmeister die Zentralanlage aufschließen muss. Und er sagte mir auch ganz freundlich, klar, ich komme mit den 10 Minuten da. Was machte nun der Techniker dieses Subunternehmens? Ich traute meinen Augen nicht. Er packte seine Tasche und begab sich in Richtung Ausgang. Sagte, 10 Minuten kann ich nicht warten, wenn das hier jeder machen würde. Sie sind verpflichtet, den Anschluss freizulegen. Ich habe gesagt, der gute Mann kommt sofort. Nein, er ging zum Türausgang. Ich war zunächst wie vom Donner gerührt, fing mich dann aber schnell wieder und versuchte es mit allen Mitteln. Ich sagte, bitte, wir brauchen die Anlage dringend. Wir haben am Wochenende eine Großveranstaltung mit mehr als 200 Leuten. Das rührte ihn überhaupt nicht. Trinken Sie eine Tasse Kaffee, sagte ich. Ich bringe Ihnen eine Tasse Kaffee. Dann fiel mir ein, dass ich für mein zweites Frühstück noch ein Brötchen mitgebracht habe. Ich gebe Ihnen ein Brötchen. Bitte setzen Sie sich. Wir brauchen das jetzt. Warten Sie. Der war ganz ungerührt. Da habe ich laut und gesagt, das geht nicht. Sie müssen jetzt bleiben. Und er stürmte heraus aus der Tür, lief über den Parkplatz. Ich immer neben ihm her. Ich dachte, hoffentlich sieht uns jetzt keiner zu, habe ich gedacht. Und dann öffnete er sein Tür. Ich sagte, von welcher Firma kommen Sie? Wie ist Ihre Telefonnummer? Ja, das müssen Sie im Internet nachsuchen. Und dann habe ich mich, als er in sein Auto steigen wollte, einfach in die Tür gestellt, sodass er die nicht zumachen konnte. Ich habe gesagt, wir brauchen Sie. Das ist eine Unmöglichkeit. Sie werden doch Sie haben uns ein Zeitfenster von 4 bis 5 Stunden gegeben und jetzt können Sie nicht 10 Minuten warten. Ich habe es in Güte versucht, ich habe es mit Lautstärke versucht. Ich habe ihn bedrängt, ich habe ihn beschworen, ich habe Beschwerde angedroht, ich habe seine Kraftfahrzeugnummer aufgeschrieben. Es hat alles nichts genützt. Er blieb ungerührt und fuhr davon. Ich habe dann sofort natürlich bei der Telefongesellschaft angerufen, unsere Sekretärin informiert und so weiter. Nun, schön und gut, das Telefon haben wir immer noch nicht. Immer noch nicht. Aber Montag wird nun ein neuer kommen. Ich weiß nicht, wo sie den herschicken. Schließlich bin ich zurück an meinen Schreibtisch gegangen, hier in meinem Arbeitszimmer. Und dort lag der Text für diesen Vortrag natürlich auf dem Tisch. Daran habe ich ja gearbeitet. Und da musste ich denken, Joel, der Prophet, will eigentlich das Gleiche. Er will seine Zeitgenossen beschwören. Er sagt, halt an, bleib stehen. Hör zu. Fahr nicht gleich wieder weiter. Warum ist das so dringend? Was ist sein Anliegen? Und warum braucht die Gemeinde Jesu dieses Joel-Buch aus dem Alten Testament? Einmal wird es im Neuen Testament ausführlich zitiert, in Apostelgeschichte 2, dazu kommen wir morgen, ist eine hochbrisante Stelle. Aber, wie gesagt, nur dieses eine Mal ausführlich zitiert. Paulus zitiert es dann nochmal kurz an einer anderen Stelle. In 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Und damit schreibt er an die Gemeinde, ist nützlich für die Gemeinde. Warum? Wozu? Ist dieser Text nützlich? Wozu brauchen wir ihn? Was will Gott uns damit sagen? Das müssen wir in diesen beiden Tagen herausbekommen. Zunächst richtet Joel sich ja sehr dezidiert an sein Volk Israel. Und das ist das Erste, was wir hier in der Einleitung fragen. Wer war dieser Joel überhaupt? Sein Name heißt Yahweh ist Gott. Ein wunderbarer Name. Yahweh ist Gott. Wir erfahren ansonsten nicht sehr viel von ihm. Im ersten Vers nur, dies ist das Wort des Herrn, das an Joel, den Sohn Petuels, ergangen ist. Das ist alles. Petuel, sein Vater, der Name bedeutet Offenherzigkeit gegenüber Gott. Wenn da wirklich der Name Programm ist, dann hatte Joel wirklich ein gutes Vorbild. Aber sonst erhalten wir keine weiteren historischen Hinweise über diesen Mann. Es gibt einige Indizien. Wahrscheinlich kam er aus dem Südreich, war er Judäer. Es ist viel von Jerusalem, vom Tempel die Rede in seinem Buch. Damit scheint er vertraut gewesen zu sein. Das spricht dafür also, dass er eher aus dem Südreich kam als aus dem Nordreich. Und interessant ist noch seine Stellung im Kanon des Alten Testaments. Denn wir erfahren ja keine Jahreszahl, keinen Hinweis auf irgendeinen König, der uns eine Orientierung geben könnte. Und wir wollen ja wissen, wie ist dieser Joel einzuordnen? Der hat ja nicht im luftleeren Raum seine Predigten gehalten und dann sein Prophetenbuch auch geschrieben. Nun, Sie wissen ja, die kleinen Propheten im Alten Testament sind zusammengefasst in dem sogenannten 12-Prophetenbuch. Das beginnt mit Hosea und endet mit Malachi. Und dort findet sich Joel an zweiter Stelle. Also Hosea, Joel, Amos, Obadja und so weiter. Und im sogenannten masoretischen Text, in dem hebräischen Grundtext, steht Joel an zweiter Stelle. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, also in der Septuaginta, aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, das ist eine griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, steht er an vierter Stelle, aber er gehört jeweils zu dieser ersten Gruppe von Propheten, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha. Und die Propheten in dieser Gruppe, die wir datieren können, gehören alle ins 8. bzw. 9. Jahrhundert vor Christus. Und das ist ein weiteres Indiz dafür, dass auch Joel wahrscheinlich aus dieser Zeit stammt. Ich hoffe, Sie können das alle gut sehen. Zumindest sehen. So. Also, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, 9. und 8. Jahrhundert vor Christus, Nahum, Habakuk, Zephania aus dem 7. Jahrhundert und dann schließlich Haggai, Zacharia, Maleachi aus dem 6. und 5. Jahrhundert vor Christus. Also auch diese Zuordnung spricht dafür, dass Joel ins 9. beziehungsweise 8. Jahrhundert vor Christus gehört. Und dazu passt eine weitere Beobachtung. Joel erwähnt keinen König, sondern Älteste und Priester. Kein König ist angesprochen, obwohl er sich auch auf gesamtnationale Missstände bezieht. Wahrscheinlich hat zu dem Zeitpunkt noch kein König die eigentliche Macht gehabt. Das würde sehr gut passen zur Zeit des jungen Königs Joasch, der ja schon mit 7 Jahren König wurde, und dessen Onkel die graue Eminenz damals war, nämlich der fromme Priester Jojada. Also damals hatten offenkundig die Priester das Sagen im Volk. Auch das spricht fürs 9. Jahrhundert. Und die Feinde, die hier erwähnt werden in diesem Buch, nämlich Tyros, Sidon, Ägypten, die Philister und Edom, die passen ebenfalls in diese frühe vorexilische Zeit. Und das hilft uns nun, eine Einordnung zu finden. Am wahrscheinlichsten ist für Joel also die Mitte des 9. Jahrhunderts, kurz nach dem blutigen Aufstand Edoms und kurz nachdem Jerusalem durch die Philister geplündert wurde. Damit wäre Joel ein Zeitgenosse des Propheten Elia. Und während Elia vor allem im Nordreich gewirkt hat, war der Schwerpunkt von Joels Wirken möglicherweise das Südreich. Denn die Themen, wie gesagt, Tempel, Priesterschaft spielen bei ihm eine große Rolle. Und diese Einordnung soll Ihnen nochmal helfen, das in die Geschichte Israels als Ganzes einzuordnen. Sie wissen, David regierte also um 1000 vor Christus. Und unter seinem Sohn Salomo hat sich das Reich dann geteilt in Nordreich und Südreich. Und das Südreich wurde um 722 vor Christus in die assyrische Gefangenschaft geführt. Das Nordreich und das Südreich war länger im eigenen Lande bis zur großen babylonischen Deportation, die um 600 vor Christus begann und um 587 etwa vor Christus abgeschlossen war. Also in diesem Südreich, da wird vermutlich Joel vor allem gewirkt haben. Wenn wir in die Mitte des 9. Jahrhunderts gehen, befindet er sich auf diesem Zeitstrahl etwa hier. Also die Reichsteilung unter Salomo liegt hinter ihm. Die ersten Könige nach Salomo sind noch nicht gewissermaßen richtig etabliert im Südreich. Und um 835 ist Joasch König geworden. In dieser Zeit etwa hat Joel gesprochen und damit gehört er zu den ältesten Schriftpropheten Israels überhaupt. Mehr als diese Indizien ist über seine Person nicht bekannt. Aber so sehr seine Person im Dunkeln liegt, so griffig und konkret und plastisch ist der äußere Anlass seines Buches. Da wird es sehr konkret, ja, man kann sagen, da wird es sogar kribbelig. Ein Riesenheer von krabbelnden, nagenden, unaufhörlich sich über das Land walzenden biologischen Kriegern ist der Anlass. Man könnte auch sagen, Heuschrecken. Und damit Sie mal eine Vorstellung davon haben, habe ich Ihnen ein solches Exemplar mal mitgebracht. Also natürlich nur auf Folie. Oder haben Sie es lieber so? Das sieht noch etwas erschreckender aus. Heuschrecken. Und wie steht es hier in Vers 4? Diese Heuschrecken haben das Land überfallen. Ich lese mal nach der Menge-Übersetzung. Was der Nager übrig gelassen hat, das fraß die Heuschrecke auf. Was die Heuschrecke übrig gelassen hat, das verzehrte der Fresser oder der Hüpfer oder der Käfer. Das sind alles verschiedene Wörter für diese Heuschrecken. Und was der Fresser übrig gelassen hat, das verzehrte der Abschäler. Martialische Ausdrücke für diese Tiere. Und wir fragen natürlich, was will Joel seinem Volk an diesen Viechern deutlich machen? So unvermittelt, wie er das bringt, kann man davon ausgehen, dass die ersten Leser und die ersten Hörer genau wussten, worum es ging, dass das denen ausgesprochen präsent war. Dazu war die Krise zu deutlich gewesen, die Auswirkungen zu hautnah zu spüren. Offensichtlich musste man sich gerade mit dieser Katastrophe in der Landwirtschaft herumschlagen, ausgelöst aber nicht nur durch die Heuschreckenschwärme, sondern noch verschärft durch eine penetrante Trockenheit. Und diese Trockenheit führte zu Waldbränden. Das sehen Sie sich durchziehen durch dieses erste Kapitel etwa. Vers 10, verwüstet ist das Feld, verwelkt ist das Öl, vertrocknet der Most. Dann Vers 12, der Weinstock ist verdorrt, der Feigenbaum verwelkt, alle Bäume des Feldes sind dürr. Und dann wieder am Schluss, Gluthitze, Vers 19, hat die Auen der Steppe verzehrt, die Flamme allen Baumwuchs des Gefildes versenkt. Auch die wilden Tiere schreien lechzend zu dir, denn die Wasserbäche sind ausgetrocknet und Gluthitze hat die Auen der Steppe verzehrt. Deutlicher kann man das nicht mehr sagen. Eine schreckliche Trockenheit, eine furchtbare Dürre, die den Effekt dieser Heuschreckenplage noch verschärft. Und Joel warnt und Joel sagt, Leute, bleibt nicht bei einer vordergründigen Problemanalyse stehen und stecken. In aktuellen Krisen sind viele ja versucht, ja pragmatisch erstmal das Schlimmste zu verhindern. Nachdenklichere Geister sagen dann, Leute, denkt doch mal gründlicher über das ganze System nach, wenn ihr ähnliche Katastrophen in der Zukunft verhindern wollt. Aber die Pragmatiker sagen, nein, nein, wir haben das schon wieder im Griff, es ist alles nicht so schlimm, das ist ja übertrieben. Denken Sie etwa an die Wirtschaftskrise in Europa, das Verhalten von Banken und Großinvestoren und wie schnell die Pragmatiker dann sagten, bloß keine Panik, wir reparieren das und wenige Monate später haben sich alle verhalten, als sei nichts, aber auch gar nichts passiert. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen bewerten, ich bin kein Ökonom. Joel sagt im Auftrag Gottes, Leute, wenn wir nicht scheitern wollen, dann brauchen wir zunächst eine detaillierte Bestandsaufnahme. Und aus dieser detaillierten Bestandsaufnahme können wir dann zu einer differenzierten Handlungsperspektive kommen. Und genau das sind die beiden Punkte, die beiden Abteilungen, die ich diesem Bibeltext aufteilen möchte, in die er sich selber von seiner Gliederung her aufteilt. Kapitel Römisch 1, Sie haben das auf Ihrem Zettel, eine detaillierte Bestandsaufnahme. Das sind die Verse 2 bis 12. Und dann im zweiten Teil eine differenzierte Handlungsperspektive, das sind die Verse 13 bis 20. Erstens also eine detaillierte Bestandsaufnahme. Joel beginnt mit einem doppelten Appell in den Versen 2 und 3. Da sagt er, ich lese wie gesagt meistens nach der Menge-Übersetzung, Sie können das vergleichen, hört dies, ihr Ältesten, und merkt auf, ihr Bewohner des Landes allesamt, ist jemals etwas derartiges bei euren Lebzeiten oder in den Tagen eurer Väter vorgekommen. Davon sollt ihr euren Kindern erzählen und eure Kinder ihren Kindern und deren Kinder dem folgenden Geschlecht. Das ist das Erste, wozu Joel sie auffordert, hören und verstehen. Hören und verstehen. Das ist erforderlich für eine detaillierte Bestandsaufnahme. Die richtige Einordnung der Lage, die gewinnt man nicht im Vorbeigehen. Die erfordert Konzentration, Konzentration aller Sinne auf das Reden des lebendigen Gottes. Und darum sind gründliche Bibeltage so wichtig. Hören und verstehen, dass wir uns Zeit nehmen, das Wort Gottes zu studieren. Und das soll sich ja nicht auf die Bibeltage beschränken, sondern die Bibeltage sollen Ihnen eine Ermutigung sein, auch zu Hause dann, in Ihrem Alltag, selber wieder ganz neu ermutigt zu sein, das Wort Gottes zu studieren, hören und verstehen, innehalten vor unserem Herrn und wirklich damit rechnen, dass er redet, so wie er es versprochen hat. Manchmal merken wir das schneller, manchmal brauchen wir mehr Zeit, um sein Reden in seinem Wort zu erfassen. Aber darum soll es gehen, nicht, dass wir auf Menschen hören, sondern dass wir auf Gott hören. Am Anfang steht das Hören. Hört, hört dies, ihr Ältesten, und merkt auf, ihr Bewohner. Und Hören, das ist ja mehr als die Wahrnehmung von Schallwellen und Geräuschen. Hören, das erfordert innere Wachsamkeit. Hören, das bedeutet Konzentration, Wachheit. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn man beim Bibellesen in der Regel nicht zu müde ist. Hören, das bedeutet auch die Bereitschaft zum Gehorchen und das dann umzusetzen, was ich gehört habe. Israels großes Grundbekenntnis lautete Shema Yisrael, höre Israel, höre auf deinen Gott, 5. Mose 6. Und hier wird dieses Hören, diese Ausrichtung der ganzen Person auf Gott hin ausgedrückt durch zwei Begriffe, die sich gegenseitig erklären wie Synonyme, also zwei Begriffe für ein und denselben Sachverhalt. Hören und aufmerken. Merkt auf. Wörtlich kann man das übersetzen, leiht mir euer Ohr. Diese berühmte englische Formulierung, lend me your ears. Friend, Romans, countryman, lend me your ears. Hört zu, leiht mir euer Ohr. Im Hebräischen ist das Ohr das, was der Grieche vielleicht eher mit Verstand bezeichnen würde. Aber das Ohr meint noch viel mehr. Es meint auch den Verstand, aber es meint den ganzen Menschen, der beansprucht ist mit seiner ganzen Hingabe. So sollen wir uns auf das Wort Gottes einstellen und konzentrieren. Nur so bekommen wir, wie das Motto dieses Vortrags sagt, einen kühlen Kopf und ein heißes Herz, dass wir hinhören, der ganze Mensch beeinsprucht. Und so spielt das Ohr in der Bibel auch immer wieder eine große Rolle. Das haben Sie etwa in Sprüche 22, Vers 17. Ich habe Ihnen einige dieser Stellen, die ich benenne, auch auf Ihrem Vortragsbegleitblatt notiert. Sprüche 22, 17 zum Beispiel. Neige deine Ohren und höre die Worte der Weisen und nimm zu Herzen meine Lehre. Neige deine Ohren, richte sie aus in diese Richtung, in der Gott spricht. Oder eine andere Stelle, Hiob 12, Vers 12. Hiob 12, Vers 12, wo es heißt, ja, der Vers stimmt nicht, sehe ich gerade. Gut, dass das schon mal rausgekommen ist. Ich liefere Ihnen das nach. Das muss irgendwo hier, davor, Hiob 12, Vers 11 ist das. Prüft nicht das Ohr die Rede und der Mund schmeckt die Speise. Also wie der Mund sich die Speise gewissermaßen auf der Zunge zergehen lässt, so prüft das Ohr die Rede, lässt es ins Ohr eingehen, lässt es sich zu Herzen gehen. Achtet darauf. Überhaupt hat das Ohr in der Bibel eine starke symbolische Bedeutung. Und die Frage heißt immer wieder, wem gehört mein Ohr? Wem lauschen Sie? Wem schenken Sie Gehör? Diese Formulierung kennen wir. Es rauscht ja so viel an uns vorbei. Aber wohin orientieren wir uns? Für welche Stimmen nehmen wir uns Zeit? Das sind Entscheidungen, die wir treffen. Bei allem, was so um uns herum saust an Schallwellen. Das Ohr in der Bibel, der Sklave, der einem Herrn gehören will, der bekommt einen Friemen durch das Ohr. Das ist die moderne Form des Piercing. oder die alttestamentliche Form des Piercing, die damals schon modern war. Der Priester, wenn er ausgesondert wird, ist das unter anderem dadurch kenntlich gemacht, dass man ihm Blut auf den Knorpel des Ohres tunkt. Die Braut bekommt zur Hochzeit von ihrem Bräutigam, Hesekiel 16, Vers 12, unter anderem Ohrringe. Und ein Aussätziger nach der Reinigung, 3. Mose 14, Vers 14, bekommt Öl ans Ohr. Das Ohr, die Frage, wem gehöre ich? Wer darf mir etwas sagen? Wohin richte ich mich? Und schauen Sie, das ist interessant, dass Joel sich nicht nur an die Ältesten wendet, sondern er sagt, merkt auf, ihr Bewohner des Landes. Das ist ein erster Vers zum Thema Priestertum aller Gläubigen. Beim Hören auf Gott kann mich keiner vertreten. Kein anderer kann in diesem Sinne für mich vor Gott treten. Kein anderer kann sozusagen sein Ohr stellvertretend für mich Gott hinwenden. Das bin ich selbst aufgefordert und gefragt, dieses zu tun. Das ist die detaillierte Bestandsaufnahme Teil 1, Hören und Verstehen. Und diese Bestandsaufnahme, sagt Joel, ist so wichtig, dass sie über 4 Generationen weitergegeben werden soll. Ihr sollt es euren Kindern erzählen und eure Kinder sollen ihren Kindern erzählen und deren Kinder dem folgenden Geschlecht. 4 Generationen. Und warum? Weil es keine historische Parallele zu diesem Vorgang gibt. Vers 2, etwas Derartiges ist jemals etwas Derartiges bei euren Lebzeiten oder in den Tagen der Väter vorgekommen? Rhetorische Frage, Antwort, nein, natürlich nicht. Und deswegen soll das tradiert werden von Generation zu Generation. Alle müssen das wissen, alle müssen das verstehen, so außergewöhnlich ist das. Und was ist da nun passiert? Was dann kommt, das erinnert in seiner Wirkung an den Tsunami, der gestern in Japan gewütet hat. Kennzeichen eines Tsunamis ist ja, dass er in einer ersten Welle kommt, sich dann wieder zurückzieht und dann kommt die nächste Welle. Welle für Welle. Und so ähnlich erleben wir das hier bei den Heuschrecken. Das ist also unser Punkt Arabisch 2, Heuschrecken und Hüpfer, ein historisches Drama. Was der Nager übrig gelassen hat, das fraß die Heuschrecke auf. Was die Heuschrecke übrig gelassen hat, das verzehrte der Fresser oder der Käfer oder der Hüpfer, so kann man das auch übersetzen. Und was der Fresser übrig gelassen hat, das verzehrte der Abschäler oder das Geschmeiß oder der Schröter. Oder ist kein Name. Oder wie immer Sie das übersetzen wollen. Erschreckende Tiere, diese Heuschrecken, die in Massen auftreten. In der Bibel, im Alten Testament, gibt es 9 Begriffe dafür, 9 Synonyme. Ich habe noch etwas mehr herausgefunden. In der Umgangssprache werden mit dem Terminus Heuschrecke alle Gruppen und Arten der Ordnung Kurzfühlerschrecken bezeichnet, die durch ihren Körperbau langgestreckte, seitlich abgeplattet, breiter, sattelartiger Halsschild, großer, vertikal gestreckter Kopf, kräftige Hinterbeine gekennzeichnet sind. Und zu den größten noch lebenden Heuschrecken zählen die Veta mit bis zu 9 cm Körperlänge. Ich sage Ihnen vorsichtshalber, dass ich das aus Wikipedia jetzt zitiert habe, damit ich hinterher nicht gegenüber der Presse sagen muss, ich hätte den Überblick über meine Quellen verloren. Also, hier können Sie sich's ein wenig vorstellen. Und natürlich, dieses Exemplar ist auch noch sehr beeindruckend. So. Heuschrecken. Was ist nun mit diesen vier Tieren gemeint? Manche Ausleger sagen, das können die Entwicklungsstufen gewissermaßen vom Anfang bis zur vollentwickelten Heuschrecke sein. Das ist aber etwas willkürlich. Wahrscheinlich soll durch diese Anhäufung einfach nur die bedrohliche Wellenbewegung deutlich gemacht werden. Kaum sind die einen durchgegangen, kommt die nächste Welle. Welle um Welle geht über das Land. Und das ist sehr typisch für Heuschrecken. Sie treten in Massen auf und sie fressen wie verrückt. Eine Heuschrecke, habe ich gelernt, kann täglich ihr Eigengewicht verzehren. Also stellen Sie sich mal vor, was das für die Verpflegung bei den Bibeltagen bedeuten würde. Wenn jeder von Ihnen heute sein Eigengewicht verzehren würde. Ich glaube, wir können noch ein paar Portionen Kartoffelsalat nachkommen lassen. Die bedrohliche Wirkung von Heuschrecken, die können sich unsere Zeitgenossen, denke ich, jetzt wieder besser vorstellen, seit der Diskussion um Banken, Investoren und seit den diversen Finanzkrisen der letzten Jahre. Auslöser dafür war ja eine Äußerung des damaligen SPD-Vorsitzenden Müntefering gewesen im Herbst 2004, wo er das Verhalten mancher anonymer Investoren verglich mit Heuschreckenplagen. Und seitdem sind Heuschrecken eine Metapher geworden für bestimmte Formen der Kapitalbeteiligung, bei der man mit kurzfristigen Renditeerwartungen schnell abzocken will. Also Hedgefonds zum Beispiel sind eines der Stichworte. Und Müntefering hat dann gesagt, Zitat, manche Finanzinvestoren bleiben anonym, sie haben kein Gesicht, sie fallen wie Heuschreckenschwärme, also mit diesem Versuch, schnelle Rendite zu machen, fallen wie Heuschreckenschwärme über Unternehmen her, grasen sie ab und ziehen weiter. Das will ich inhaltlich nicht bewerten. Ich will nur, und deswegen zitiere ich das, an dieser Diskussion deutlich machen, dass der Gedanke an Heuschrecken noch heute Angst und Schrecken verbreitet. Diese Tiere haben etwas sehr Spezielles. Und auch Joels Zuhörer waren nicht ohne Vorinformation über Heuschrecken. Das war tief verankert im Geschichtsbewusstsein Israels. Und Sie wissen, was jetzt kommt. Beim Auszug damals genau aus Ägypten, beim Pharao, als eine der Plagen, die Gott über das Land Ägypten schickte, die Heuschreckenplage war, 2. Mose 10, Vers 1 bis 20, können Sie das nachlesen. Und dann wird über die Heuschrecken gesagt, ab Vers 13, der Herr trieb einen Ostwind ins Land den ganzen Tag und die ganze Nacht und des Morgens führte der Ostwind die Heuschrecken her und sie kamen über ganz Ägyptenland und ließen sich nieder an allen Orten in Ägypten. 2. Mose 10, Vers 14, so sehr viel, dass zuvor desgleichen nie gewesen ist, noch hinfort sein wird. Sie bedeckten das Land und verfinsterten es. Sie fraßen alles Kraut im Lande auf und alle Früchte auf den Bäumen, die der Hagel übrig gelassen hatte und ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und am Kraut und auf dem Felde in ganz Ägyptenland. Das sind die Heuschrecken. Und das ist nicht biblische Übertreibung, sondern das hat man wieder und wieder in der Geschichte bestätigt gefunden, auch in Europa, aber auch in anderen Erdteilen. Einer der bisher größten dokumentierten Schwärme Heuschrecken ließ sich im Jahr 1784 in Südafrika nieder. Und jetzt hören Sie mal die Zahlen. Damals bedeckten über 300 Milliarden Insekten schätzungsweise 3000 Quadratkilometer Land. Ihrer Fressgier fielen täglich rund 600.000 Tonnen Pflanzen zum Opfer. Und dann trieb der Wind den Schwarm auf das offene Meer hinaus und irgendwann wurden die toten Insekten mit der Flut wieder an Land gespült. Und sie türmten sich am Strand dann auf einer Länge von 80 Kilometern über einen Meter hoch. Also auf 80 Kilometern Strandlänge ein Meter hohe tote Heuschrecken. Eine erschreckende Vorstellung. Und von einer so vergleichbaren Plage berichtet unser Text. Und wir fragen natürlich, warum macht Joel ein prophetisches Thema daraus? Was ist sozusagen der prophetische Anlass? Weil Gott sagt, das ist kein historischer Zufall, sondern hinter dieser Plage steckt eine tiefere Bedeutung, die verstanden werden will. Denn wer bei einer oberflächlichen Analyse stehen bleibt, der kommt nicht zu den richtigen Schlussfolgerungen. Der verpasst die Chance einer Katastrophe. Katastrophen können Chancen sein, wenn man eine detaillierte Bestandsaufnahme macht. Und darum Joels Aufruf zum Hören und Verstehen. Nicht nur, dass man den Vorgang versteht, nicht nur, dass man die Zahlen der Katastrophenergebnisse notiert, sondern dass man auch die richtige Interpretation findet, die richtige Anwendung, dass man versteht, was da eigentlich im Hintergrund vor sich gegangen ist. Wir sollen Geschichte auch erklären. Und darum gilt Joels Aufruf nicht nur dazu, den Vorgang als solchen zu verstehen, sondern ihn richtig zu deuten, ihn richtig zu interpretieren. Wir müssen die Geschichte richtig verstehen, wir müssen sie deuten. Und das ist nun der dritte Teil seiner detaillierten Bestandsaufnahme. Drittens, Fakten und Hintergründe. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir uns die erste Pause verdient. Drittens, also Fakten und Hintergründe. Das sind die Verse 5 bis 12. Ich lese sie einmal vor. Wacht auf, ihr Trunkenen, und weint. Wehklagt, ihr Weinzecher. Alle um den Most, weil er euch vom Munde weg entrissen ist. Denn ein Volk ist über mein Land heraufgezogen, ein gewaltiges und zahlloses. Seine Zähne sind Löwenzähne und ein Gebiss hat es wie eine Löwin. Es hat meine Weinstöcke verwüstet und meine Feigenbäume zerknickt, hat die Rinde rundum abgeschält und auf den Boden niedergeworfen, sodass ihre Zweige nackt starren. Wehklage wie eine Jungfrau, die das Sacktuch angelegt hat oder das Trauergewand um den Verlobten ihrer Jugend. Speisopfer und Trankspende bleiben dem Hause des Herrn fern. Es trauern die Priester, die Diener des Herrn, verwüstet ist das Feld, es trauert die Flur. Denn vernichtet ist das Getreide, vertrocknet der Most, verwelkt das Öl. Steht beschämt da, ihr Ackerleute, und jammert, ihr Weingärtner, um den Weizen, um die Gerste, denn der Ertrag des Feldes ist dahin. Der Weinstock ist verdorrt und der Feigenbaum verwelkt. Granate, auch Dattelpalme und Apfelbaum, alle Bäume des Feldes sind dürr. Ja, zu Schanden geworden ist die Freude den Menschenkindern entschwunden. Wieder diese aufrüttelnde Sprache. Und wieder diese Aufforderungen, jetzt was zu tun, jetzt aufzuwachen. Und als erstes beschreibt Joel, was passiert, A, wenn der Wein ausgeht. Als zweites beschreibt er, was passiert, wenn der Gottesdienst ausfällt. Und als drittes beschreibt er, was geschieht, wenn der Acker austrocknet. Also A, wenn der Wein ausgeht. Weinet, weinen, weinen, das heißt bitterlich, in großer Sorge. Und dahinter klingt schon an, dass man weinen soll, nicht nur über den Verlust der Agrarprodukte, sondern da schwingt schon mit, dass man weinen soll. Dieses Weinen ist ein Weinen über die Schuld, dass man Gott beleidigt hat. Und die Dimension dieses Weinens wird dann später in Kapitel 2, Vers 12 und 13 nochmal deutlicher, wo es heißt, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Und das ist Gottes Pädagogik hier. Gott will sie durch den verlorenen Wein zum Nachdenken darüber zwingen, welche wichtigeren Dinge sie möglicherweise noch verloren haben als nur den Wein. Der Wein ist nur ein Beispiel, nur ein Anlass. Und solche Ausnüchterung, wenn jetzt der Wein ausgeht, kann sich dann durchaus als heilsam erweisen. Natürlich müssen wir auch sehr deutlich sehen, was Joel hier vornimmt, ist keine grundsätzliche Verurteilung des Weingenusses. Der Wein kann in der Bibel auch sehr positiv besetzt sein, etwa als Bild, als Metapher für Freude. In Joel 4, Vers 18 werden wir das dann für die große Zukunftsperspektive sehen, dass es heißt, zur selben Zeit, also wenn Gott zu seinem Ziel kommt, werden die Berge von süßem Wein triefen und die Hügel von Milch fließen. Das Letztere ist für mich nicht so eine schöne Vorstellung. Mit der Milch meine ich natürlich. Aber Wein als Zeichen für Freude, für Segen. Oder im 5. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 26. 5. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 26. Da heißt es am Ende von Vers 26 und oder den ganzen Vers. Und gib das Geld um alles, was deine Seele gelüstet, es sei um Rinder, Schafe, Wein, starken Trank und um alles, was deine Seele wünscht und iss da selbst vor dem Herrn, deinem Gott und sei fröhlich, du und dein Haus. Genieß das, was Gott dir schenkt. Aber dennoch schwingt hier natürlich auch ein kritischer Ton mit, ob man denn mit dieser Gabe des Weins immer so richtig umgegangen ist. Deswegen auch diese Formulierung, ihr Weinzecher. Luther hat das so übersetzt, ihr Weinsäufer. Und jetzt, wo die nächste Ernte vernichtet ist, denn es betrifft ja die nächste Ernte, und wo der nächste Jahrgang ausfällt, da ist Zeit zum Nachdenken. Auch darüber nachzudenken, wie man mit den Reserven umgeht, die jetzt noch in den Weinkellern liegen. Interessante Begriffe, mit denen Joel diese Heuschreckenklage interpretiert. Aber sie zeigen eben, es geht um mehr als eine landwirtschaftliche Katastrophe. Es geht auch um mehr als um verantwortlichen Umgang mit Alkohol. Und dann weiter, Vers 6, wie beschreibt er noch diese Heuschrecken? Es ist ein Volk über mein Land heraufgezogen, ein riesiges, ein großes Volk. Schwarz vor Heuschrecken oder grün, dunkel vor Heuschrecken. Und es ist ein Volk heraufgezogen, da klingt schon im Hintergrund mit, es ist eine große feindliche Armee. Hier deutet sich schon die militärische Gefahr an, die dann irgendwann kommen wird. Und dann dieses andere Bild, mit dem Joel die Heuschrecken vergleicht, nämlich mit dem Löwen. Seine Zähne sind Löwenzähne und ein Gebiss hat es wie eine Löwin. Scharfe Zähne. Und der Löwe ist im Alten Testament auch immer wieder mal ein Bild für Gewalt. 1. Mose 49,9 oder 4. Mose 23,24. Später auch der Löwe ein Bild für die Feinde Israels. Jeremia 4, Vers 7, 5, Vers 6 und weitere. Der Löwe, der Feind, das Volk der Krieger, das heraufzieht und das Gottes Volk und Gottes Land bedroht. Sehen Sie, wie fein Joel dieses Geschehen gewissermaßen abklopft, Schritt für Schritt. Wie er dieses Geschehen mit den Heuschrecken durchsichtig macht für die tiefer liegenden Nöte dahinter. Und dann kommt diese nächste Formulierung, Vers 6. Denn ein Volk ist über mein Land heraufgezogen. Gott sagt mein Land. Wenn ihr euer Land gefährdet, ihr Israeliten, dann ist das nicht eure Privatsache, sondern es ist Schuld gegen mich, denn es ist mein Land. Und darum, Vers 7, sind es auch meine Weinstöcke und meine Feigenbäume. Und das ist in der Tat Gottes Anspruch. So hat er es in 3. Mose 25, Vers 23 gesagt. Darum sollt ihr das Land nicht verkaufen für immer. 3. Mose 25, Vers 23. Sollt ihr das Land nicht verkaufen für immer, denn das Land ist mein, sagt Gott. Und weil dieses Land eben mit Gottes Verheißung zusammenhängt, und weil an diesem Land auch der Erweis für Gottes Treue hängt, darum spielt der Umgang mit dem Land und der Besitz des Landes auch für Gottes Zukunftsplanung eine Rolle. Und das müssen wir sagen gegen alle abstrakten theologischen Theorien, die das Land Israel kurzweg für obsolet, für verzichtbar erklären. Die alle konkreten geografischen Zukunftsverheißungen über Israel spiritualisieren und bildlich auflösen und dann in irgendeinem übertragenen Sinne etwa der Gemeinde Jesu zuschlagen wollen. Mein Land, sagt Gott. Und er macht wieder und wieder deutlich, dass das auch in seinem Zukunftskonzept eine Rolle spielen wird. Wer sind wir, das zur Disposition stellen könnten durch unsere Systeme? Mein Land, sagt Gott. Und bei ihrem Raubzug haben die Heuschrecken gerade jene Gewächse verwüstet, die sonst als Symbole galten für Freude, für Gelingen, für Prosperität. Und genau diese Symbole des Wohlstands und des Glücks, die werden jetzt zu Symbolen des Gerichtes. So tief greift die Zerstörung, dass die guten Gaben Gottes und dass die Symbole der Freude und des Segens hineingerissen werden in dieses Chaos. Die Heuschrecken überrennen alles. Es gibt kein Halten mehr. Es gibt keine Rückzugsräume oder heilen Inseln mehr, auf die man sich zurückziehen könnte. Die Feinde fressen alles nieder. Und es gibt offensichtlich niemanden, der sie dabei aufhalten kann. Joel sagt, es gibt keinen Grund, den Ernst eurer Lage zu unterschätzen. Es gibt keinen Anlass für pragmatischen Optimismus. Darum weint und wehklagt, wie er hier schreibt. Und wehklagt heißt, macht eure Klage in der Öffentlichkeit vernehmbar. Das ist keine Privatsache mehr. Eure Zukunft steht auf dem Spiel. Ihr seid gefährdet. Denn jetzt erlebt ihr nicht nur, was passiert, wenn der Wein ausgeht, sondern auch, was passiert, wenn der Gottesdienst ausfällt. Ab Vers 8, Wehklage wie eine Jungfrau, die das Trauergewand angelegt hat um den Verlobten ihrer Jugend. Speisopfer und Trankspitte bleiben fern dem Hause Gottes. Es trauern die Priester des Herrn, verwüstet ist das Feld. Das ist die nächste, ganz praktische Konsequenz der Heuschreckenplage. Den Wein, so what, den könnte man als Luxus notfalls verschmerzen. Aber jetzt geht es ans Eingemachte, jetzt geht es an den täglichen Umgang mit Gott. wenn der Gottesdienst ausfällt. Vielleicht waren einige müde geworden, vielleicht waren einige träge und satt geworden durch die Gewohnheit jeden, wir sagen jetzt jeden Sonntag Gottesdienst, immer diese regelmäßige Bibellese, jeden Freitagabend Jugendkreis, muss ich da immer hin. Und mancher merkt erst, was er daran hat, wenn er, wie es hier heißt, plötzlich abgeschnitten wird davon. Abgeschnitten durch Krankheit, dass er plötzlich nicht mehr kommen kann. Abgeschnitten in manchen Ländern durch Verfolgung, dass die Gemeinde sich plötzlich nicht mehr versammeln darf. Abgeschnitten vom Gottesdienst, abgeschnitten von der regelmäßig praktizierten geistlichen Gemeinschaft, vielleicht auch durch den Niedergang einer Gemeinde. Wo früher das Wort Gottes treu verkündigt wurde, wird man jetzt mit menschlichen Gedanken und Konzepten abgespeist. Alles so selbstverständlich. Und dann plötzlich, wenn der Gottesdienst ausfällt. Auch in Juda war das Tempelleben so selbstverständlich. Und die Heuschrecken zeigen ihnen jetzt, was passiert, wenn der Gottesdienst ausfällt. Vers 10 nennt die Naturalien, die besonders mit dem Gottesdienst verbunden waren, Getreide, Wein und Öl. Ich habe Ihnen einige Stellen dazu auf Ihrem Zettel notiert, die Sie dann nochmal nachlesen können. Und einige noch hinzu, etwa Getreide gehörte zum Opfer. 4. Mose 18, Vers 12. 4. Mose 18, Vers 12. Alles beste Öl und alles beste vom Wein und Korn, nämlich ihre Erstlinge, die sie dem Herrn geben, habe ich dir gegeben. Das gehörte zum Opferdienst dazu. Und eine reiche Getreideernte war ein Zeichen des Segens Gottes, 5. Mose 7, 13. Und Öl hatte Bedeutung im religiösen Leben für die Salbungen, für die Weihen und Das ist jetzt alles kaputt gemacht durch die Heuschrecken. Und darum kann der Gottesdienst, Vers 9, nicht mehr in angemessener Weise stattfinden. Die Opfer können nicht mehr gebracht werden. Es ist alles nicht mehr möglich. Und das ist der Grund, Vers 8, für eine tiefe, tiefe Traurigkeit. Und Joel zeigt uns das mit einem Bild, das kaum mehr zu steigern ist. Wehklage wie eine Jungfrau, die das Sacktuch angelegt hat um den Verlobten ihrer Jugend. Eine verlobte Frau verliert ihren Bräutigam, noch bevor sie zusammenkommen können. Das ist das Bild. Das ist die Trauer. Und sie muss jetzt das Hochzeitskleid eintauschen gegen ein Trauergewand. Ein Trauergewand, Sacklein, ein rauer, dunkler Stoff. Wenn der Gottesdienst ausfällt, ist das mehr als eine Veranstaltung. Und hier ist es eigentlich in der Mengeübersetzung fast noch zu harmlos formuliert, so großartig Menge sonst ist. Er sagt, fernbleiben in Vers 9, fernbleiben, Speisopfer und Trankspende. Da steht eigentlich wörtlich besser, abgeschnitten ist das. In der Schlachterübersetzung ist sehr gut übersetzt, entzogen. Entzogen ist es uns. Speisopfer und Trankspende bleiben dem Hause Gottes entzogen. Das sind die Hintergründe. Und jetzt fehlt nur noch ein letzter Ausschnitt, mit dem Joel sein düsteres Gemälde vollendet. Macht euch klar, was das für Konsequenzen hat, wenn der Wein ausgeht, wenn der Gottesdienst ausfällt und schließlich, wenn der Acker austrocknet. Die Verse 11 bis 12, das haben wir ja schon gelesen, wie der Baum für Baum benannt wird. Und jetzt geht es ums nackte physische Überleben. Überlegen Sie mal, das sind verzweifelte Zeiten, wenn nicht einmal der Bauer seine Familie mehr ernähren kann. Und das ist die Tragweite der Situation, sagt Joel. Jetzt geht es ums Überleben. Und hier kommt dann dieser zweite Zerstörungsfaktor neben den Heuschrecken ins Bild, diese schreckliche, penetrante Dürre, die die Wirkung der Heuschreckenplage nochmal verschärft. Der Ertrag des Feldes ist dahin. Das ist ein ganz starkes Wort im Hebräischen. Das Leben ist dahin. Das Heil ist dahin. Das hat eine ganz, ganz dunkle, tiefe Bedeutung. Und selbst die Wurzeln der Bäume, Vers 12, sind von den Heuschrecken angegriffen. Der Feigenbaum, überlegen Sie mal, der Feigenbaum, das war eigentlich ein Symbol in Israel für Gottes Segen, ein Symbol für Gottes Fürsorge. Auch der Feigenbaum wird jetzt zum Zeichen des Gerichtes. Und so verwendet ihn Jesus ja dann noch im Neuen Testament, zum Beispiel Matthäus 21, 19. Umfassend ist die Zerstörung. Alle die Bäume werden hier genannt. All die Bäume, Granatapfel, Dattelpalme, Apfelbaum, alle Bäume des Feldes. Nichts bleibt verschont. Und jetzt kommt, so wie der Boden austrocknet, vertrocknet auch die Freude. Das steht ja am Ende von Vers 12. Ja, zu Schanden geworden ist die Freude den Menschenkindern entschwunden. Schauen Sie, Erntezeit war Festzeit. Und wenn es an die Ernte ging und wenn der Wein getrunken wurde und wenn die Loblieder gesungen werden, dann war Freude, dann wurde gejubelt, dann war Glück. Und der Feind hat alles zerstört. Und nur noch dieser traurige Schlusssatz bleibt am Ende stehen. Dieser traurige, verzweifelte, tragische Schlusssatz, zu Schanden geworden, ist die Freude den Menschenkindern entschwunden. Und Joel macht deutlich, das ist nicht nur Schicksal, sondern das ist Schuld. Und deswegen muss man eigentlich übersetzen den Anfang von Vers 11. Bestürzt stehen die Ackerleute da. Man könnte übersetzen, schämt euch, ihr Ackerleute. Werdet zu Schanden. Nichts, aber auch gar nichts schenkt Joel seinen Zuhörern. Eine detaillierte Bestandsaufnahme in voller Schärfe mit all diesen Wiederholungen, die wieder und wieder und wieder das Gleiche aus einem anderen Blickwinkel sagen. Die Heuschreckenkatastrophe ist nur der Anlass. Und Joel schält das heraus und er zeigt, es steckt mehr dahinter. Und das ist noch lange nicht das Ende. Die Heuschrecken sind noch lange nicht das Ende. Die Dürre und die Feuerbrünste, die daraus hervorgehen, sind noch lange nicht das Ende. Es ist noch lange nicht vorbei. Es ist noch lange nicht vorbei. Diese stupend detailverliebte Analyse soll auch dem Letzten deutlich machen, wie ernst es ist. Und jetzt ist die Frage, wie kann es weitergehen? Und Joel sagt, diese detaillierte Bestandsaufnahme ist kein Selbstzweck, sondern sie steht im Dienst einer differenzierten Handlungsperspektive. Wie kann dieses Volk zukunftsfähig werden? Wie kann es eine neue Perspektive gewinnen? Dazu weiter in 7 Minuten hier. Kurze Pause mit der Bitte, die Fenster weit zu öffnen.